ersten Teil dieser Podcast-Ausgabe mache ich im folgenden zweiten Teil verschiedentlich auf Anmerkungen aufmerksam, die Sie auf netzkolumnist.com unter Hörbar meiner schriftstellerischen Werkstatt finden. Dort erreichbar über den Link Exkursive Erläuterungen real-satiristischer Entwicklungen Teil 2. Wie ebenso im ersten Teil bereits erwähnt, dieser Text wird in drei Teilen gelesen, von denen der jetzt vorgelesene der zweite ist. Zu diesem zweiten Teil der exkursiven Erläuterungen real-satiristischer Entwicklungen sei vorbemerkt: Vor dem Hintergrund der sich akut beschleunigenden Chaotisierung des lobbykratischen Systems als Ganzes und der damit einhergehenden Real-Satirisierung nicht nur der politischen Repräsentanten lobbykratischer Staaten, ihrer in als Thinktanks bezeichneten Denkpanzern einsitzenden Spindoktoren, ihrer in Medienkonzernen einsitzenden Propagandisten und ihrer Kulturbetriebler, sondern auch der Masse der Bevölkerung solcher Staaten. Immerhin, sie ist es, die Masse der Bevölkerung solcher Staaten, die das Lobbykratie systemisch propagierte und in Gesetze und Verordnungen gegossene erleidet. Mögen sich Teile von ihr auch daran ergötzen, dass sie von der Not anderer ihren Profit und ihr Selbstwertgefühl ziehen, also vor diesem vorbemerkten Hintergrund. Diese exkursiven Erläuterungen sind im folgenden zweiten Teil zu ergänzen, denn diese exkursiven Erläuterungen real-satiristischer Entwicklungen sollten ursprünglich lediglich aus zwei Teilen bestehen. Da so aber die Begriffsgarnitur real-satiristisch, geschlechtsunspezifischer Real-Satirist, Real-Satirismus, zu ihrem dritten Teil geworden ist, bleibt sie noch gesondert zu erläutern. Nun also, exkursive Erläuterungen real-satiristischer Entwicklungen, Teil 2. Im Juni 2022 musste das Kiewer Regime zugeben, dass alle Behauptungen falsch wären, die beispielsweise davon sprechen, dass russische Soldaten Ukrainerinnen vergewaltigten. Hierzu ist allerdings zu ergänzen: Diese Behauptungen sind bis auf einen aktenkundigen Fall falsch, der aber von russischer Seite selbst geahndet wird. Und übrigens, genau das ist der Grund, wieso man Kriege vermeiden sollte. Sind es doch solche Vorfälle, die sich insbesondere in Kriegen ereignen, in Richtung auf Berbokianer und Lobbykratie systemisch Anverwandte sei gefragt. Was sollte daran das Liefern schwerer Waffen ändern? Jedenfalls, diese Behauptungen waren von Frau Denisova, der ukrainischen Ombudsfrau für Menschenrechte, medienwirksam erhoben worden. Aber da die juristische Seite des Kiewer Regimes schließlich eine Klage gegen Russland vorbereiten wollte, die dann höchstmäßig medial begleitet worden wäre, wurde Frau Denisova aufgefordert, der Anklage die Unterlagen zu ihren Behauptungen zur Verfügung zu stellen. Genau das aber konnte sie nicht, da ihre Berichte frei erfunden waren. Um diesen Skandal möglichst schnell aus der öffentlichen Meinung zu löschen, musste sie zurücktreten. Von diesem Skandal wurde zwar in westlichen Medien berichtet, aber nicht als Skandal, sondern, wie üblich, im verharmlosenden Sinne. Und praktisch ohne Pause wurden dann die Verleumdungen gegen das russische Militär fortgesetzt. Das bedeutet, genauso all jene Behauptungen wurden papageienhaft fortgesetzt, abgesondert, die durch das Eingeständnis der Frau Denisova widerlegt worden waren. Diesbezüglich sei auch auf die Aussagen des Augenzeugen Adrien Bouquet verwiesen, die er anlässlich eines Interviews getätigt hat, das vom französischen Sender Sud Radio ausgestrahlt wurde. Aussagen, die einmal mehr in völligem Widerspruch zu den Behauptungen der von den westlichen Medien ungeprüft in die Wohnzimmer der Insassen der lobbykratischen Staaten gereichten Fake News der Kiewer Fake Factory stehen. Denn seine Aussagen bestätigen, dass es keine russische Propaganda ist, dass insbesondere in der Westukraine die rassistische Gesinnung und der längst ins faschistische übergegangene Nationalismus im alltäglichen Leben der westukrainischen Bevölkerung allgegenwärtig ist. Demnach von ihr, wenn nicht gut geheißen, das rassistische und der ins faschistische übergegangene Nationalismus zumindest gebilligt werden. Entweder aus selbstverblendeter Überzeugung oder aus Mitläufertum oder aus Angst vor Repressalien. Das rassistische und später dann ins faschistische übergegangene nationalistische wurde seit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine Anfang der 1990er Jahre bewusst geschürt, unter tatkräftiger Beteiligung westlicher Geheimdienste und NGOs, die trojanische Pferde der Westlichen sind. So wie Adrien Bouquet weiß, allein von Kriegsverbrechen des ukrainischen Militärs zu berichten, wenn er auch nicht ausschließen kann, dass es die von russischer Seite ebenso gäbe. Jedenfalls, ihm ist es allein möglich, Kriegsverbrechen des ukrainischen Militärs zu bestätigen. Von diesen hat er selbst viele gesehen. Aber davon wird in den westlichen Qualitätsmedien nichts berichtet. Siehe zu den Aussagen von Adrien Bouquet die Anmerkung 1. Und da dieser Prozess der Faschisierung, der, man bedenke es wohl, multiethnischen Ukraine nach ihrer Unabhängigkeitserklärung einsetzte, kann nicht die Rede davon sein, dass die Ukraine demokratisch prosperierend wäre. Obwohl doch, es waren westliche NGOs, die, es sei wiederholt, trojanische Pferde der Westlichen sind, die, selbst behauptend, Demokratisches in die Welt bringen wollen, die direkt nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine am 24. August 1991 beziehungsweise dem sie bestätigenden Referendum vom 1. Dezember 1991 aktiv die gesellschaftspolitische Entwicklung des Staates Ukraine bestimmt haben. Und der Staat Ukraine ist genauso wenig ein wirtschaftlich prosperierender Staat, obwohl dieser Staat dazu beste Bedingungen mitbrachte, abgesehen von seinem Ressourcenreichtum, der jetzt vor allem in der Hand westlicher Oligarchen ist. Ob dies einer der Hauptgründe für die Hysterie der Westlichen ist? Und seiner gut ausgebildeten Bevölkerung, die zum Wohle ukrainischer und westlicher Oligarchen für ein Appel und ein Ei ausgebeutet wird. Diese besten Bedingungen der Ukraine schlugen sich einst in kulturell und wirtschaftlich vielfältiger Verflechtung mit Russland prosperierend nieder. Man beachte zudem, die Schulden der Ukraine wurden komplett von der in Auflösung begriffenen UdSSR beziehungsweise von dem sich zu jener Zeit konstituierenden Nachfolgestaat der Russischen Föderation übernommen. Übrigens, dass sie so medienwirksam gelogen hatte, erklärte Frau Denisova damit, dass das aus ihrer Sicht, wohl genauso aus Sicht des Kiewer Regimes als Ganzes, notwendig gewesen sei, um die europäischen Regierungen dazu zu bringen, die aus Sicht des Kiewer Regimes notwendige Unterstützung zu bekommen. Gemeint ist damit die Lieferung schwerer Waffen durch die Westlichen. Allerdings, es sei wiederholt, über diese schweren Waffen verfügte die ukrainische Armee schon weit vor dem 24. Februar 2022. Zitat: Der hinsichtlich der Bevölkerungsmehrheit allerärmste Staat in Europa rüstete mit Hilfe der NATO, insbesondere der USA und Großbritanniens, ab 2016 noch schneller auf. Von 2,9% des Bruttoinlandsproduktes für das Militär innerhalb eines halben Jahrzehnts auf das Doppelte bis 2020. Also schon vor dem Krieg auf 5,9% pro Jahr. Hochprozentigster Musterknabe für die Forderung von US-Präsident Obama, die Militärbudgets auf 2% des BIPs pro Jahr zu erhöhen. Damit steht die Ukraine nach Saudi-Arabien weltweit an zweiter Stelle, noch vor dem zweitbesten US-Musterknaben, dem hochgerüsteten Israel. Das Nicht-NATO-Mitglied Ukraine mit jetzt 41 Millionen Einwohnern hat mit seinen 292.000 Soldaten mehr Militär als die anderen und auch größeren NATO-Mitglieder, USA natürlich ausgenommen, also mehr Soldaten als Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Griechenland, Spanien, Polen, Rumänien. Der Staat mit der allerärmsten Bevölkerungsmehrheit in Europa leistete sich beziehungsweise seinen Herren und Damen in Washington, Brüssel, London, Paris und Berlin zugleich die weitaus höchsten Militärausgaben, vielleicht zur Vorbereitung eines Krieges oder wofür? Zitat Ende. Zu diesem Zitat siehe die Anmerkung 2. Den zu Propagandamedien verkommenen Qualitätsmedien der Westlichen genügte es zwar, mal eben zu behaupten, Butscha, das waren die Russen, Kramatorsk, das waren die Russen, Mariupol, das waren die Russen und so weiter und so fort. Tatsächlich aber, solche schwerwiegenden Vorwürfe müssen von unabhängiger Seite bestätigt werden, bevor man überhaupt nur daran denken darf, sie als Tatsachen zu verkaufen. Diese Bestätigung wird aber nicht gelingen. Gewiss, man wird einzelne Verfehlungen finden. Diese sind aber nicht Teil der Strategie der russischen Militärführung. Die Westlichen begreifen es nicht. Russen und Ukrainer sind verschwisterte Völker, ja, eigentlich Teile eines Volkes, sondern solche Verfehlungen sind typisch für Kriege überhaupt. Und noch etwas: Würden die Russen militärisch so vorgehen, wie es die USA, überhaupt die Westlichen, in ihren Kriegen üblicherweise tun? Die Ukraine wären längst bis zur polnischen Grenze erobert und es gäbe Hunderttausende Tote, sowie wäre die komplette Infrastruktur nur noch eine Ruine. In der Ukraine geht es aber genau darum nicht. Und deshalb ist die Bezeichnung Militäroperation berechtigt. Denn es geht um Folgendes. Und zwar deshalb um Folgendes. Die Westlichen waren der Meinung und sind es weiterhin, Russland benötige keine Sicherheitsgarantien. Im Gegensatz dazu. Die Russen wissen sehr wohl, Mütterchen Russland benötigt Schutz. Den ignorieren die Westlichen des, ihr alle Russen geben werden. Mehr noch, die Westlichen meinen, die beste Garantie für die Zerstörung der tieffältigen kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der verschwisterten russischen und ukrainischen Völker sei das Erzeugen eines wahrlich Höhlennationalismus. Also, das russische Ziel ist legitim. Nämlich, erstens, einen seit 8 Jahren währenden Bürgerkrieg zu beenden. Vom Westen ignorierter Bürgerkrieg. Zweitens, die Ukraine zu demilitarisieren. Drittens, sie zu denazifizieren. Aber zu diesen drei strategischen Zielen dieser am 24. Februar 2022 begonnenen Militäroperation gehören die bewusste Tötung von Zivilisten oder die Zerstörung von zivilen Einrichtungen, Rathäusern, Theatern, Krankenhäusern, Schulen und so weiter, ausdrücklich nicht. Es ist das Kiewer Regime, das sein Militär dort positioniert, wo die Ukrainer selbst wohnen und es von dort aus schießen lässt. Auf diese Weise werden aber aus zivilen Objekten militärische Ziele. Die Bewohner in den aus ihrer Sicht befreiten Städten und Dörfern sprechen einhellig davon, dass die Masse der Zerstörungen auf die Kappe des ukrainischen Militärs geht. Aber die Propaganda der westlichen Qualitätsmedien geht sogar so weit, zu behaupten, dass sich die Russen selbst beschießen würden oder die aus Sicht der Bevölkerung dort befreiten Städte und Dörfer beschießen würden. Tatsächlich werden die aber seit 2014 vom ukrainischen Militär beschossen. Und zwar so beschossen, dass Wohngebiete und zivile Einrichtungen getroffen werden. Um welche Quelle solcher von den westlichen Qualitätsmedien ungeprüft verbreiteten absurden Behauptungen es sich dabei handelt? Es ist jene Fake Factory, die Kiewer Regime heißt. Pariert von westlichen Geheimdiensten, also nicht allein, aber vorzüglich von britischen und US-amerikanischen und von NGOs, die trojanische Pferde der Westlichen sind. Demnach, es passt, dass der Fake Factory Kiewer Regime ein Schauspieler vorsteht. Übrigens, dieser Schauspieler zeigte sich vor einigen Wochen im aus Sicht des Kiewer Regimes zurückeroberten Issyum, allein umgeben von seinen Soldaten, also nicht von den Bewohnern Issyums selbst. Warum wohl? Merken Sie etwas? Nun, wer von der westlichen Propaganda bereits dermaßen verblendet ist, dass ihm meine diesbezüglichen Aussagen als ungeheuerlich erscheinen, da ihm oder ihr vermeintlich direkt vom Kreml kommend, möchte ich den zuhörenden Menschen jetzt auffordern, er möge sich die folgende Frage beantworten. Wieso hat das Kiewer Regime es nicht vermocht, wenigstens in der Zeit von 2014 an, der Ukraine eine politische Struktur zu geben, die ihren verschiedenen Volksgruppen gerecht wird? Denn die Schaffung einer föderalen Struktur mit weiten Autonomieregelungen wäre die einzige Möglichkeit gewesen, eine multiethnische Bevölkerung oder einer multiethnischen Bevölkerung, die die ukrainische nun einmal darstellt, die dazu notwendige Basis zu schaffen. Im Gegensatz dazu ist zu konstatieren, das Kiewer Regime beansprucht für sich eine ethnisch reine Ukraine. Das aber ist faschistoid, woraus sich aus meiner Sicht die rhetorische Frage ergibt. Was mögen diejenigen sein, die das Kiewer Regime unterstützen? So ergibt sich die zusätzliche Frage, ob in diesen Zeiten eine Empfehlung noch als solche verstanden wird? Um zu verdeutlichen, woran es eklatant hapert. Es sagte jemand zu mir, Zitat, das ist mir zu viel Unsinn und die Zeit darauf zu antworten ist mir zu schade. Hoffentlich lassen Sie sich Ihre Propaganda gut bezahlen. Zitat Ende. Diesem selbst überzeugt aufgeklärten Menschen, Mitglied einer Masse selbst überzeugt aufgeklärter Menschen, antwortete ich so: Sie reden von Unsinn, schreibt jemand aus objektiviert anderer Perspektive, somit der systemisch Genehmen widersprechend, und reden von Propaganda, meinen damit aber allein die russische, nicht die von der Kiewer Fake Factory gespeiste westliche. So ergibt sich die Frage: Was wäre Ihnen und Ihresgleichen anzuraten, damit Sie und Ihresgleichen überhaupt das prozesshafte Ergebnis tendenziell akzeptabler eigener Meinungsbildung genießen könnten? Nun, Sie sollten versuchen, selbstständig nachzudenken. Was wäre dazu die erste Bedingung? Auf keinen Fall einer Propaganda zu trauen, die, anstatt auf Analyse zu setzen und der Frage zu folgen, wem nützt es, allein auf das Schüren von Emotionen zur Erzeugung von Wahnvorstellungen setzt. Dies, übrigens ein schwerwiegender Missbrauch der Meinungsfreiheit. Zu diesem schwerwiegenden Missbrauch siehe die Anmerkung 3. Und was Ihre Unterstellung anbelangt, jenes, dem ich Ausdruck gebe, wird von niemandem bezahlt. Das bedeutet, es ist nur so. Für mich ist geistige Unabhängigkeit mein Normalzustand. Später folgt noch der abschließende Teil 3.